Heulende, liebe LangschläferInnen und liebe Nachteulen. Wir sind wieder zurück mit Lambert Klammerer Jazz Folge 53. Mit sanften Klängen geleiten wir Sie über diese flotten 16-Takter in die neue Folge.
Yeah, hi, schönen guten Tag, freut mich auch. Hier von meiner Seite aus, also vom Chef höchstpersönlich.
Von ganz oben.
Gespielt. Von ganz oben, genau. Ich habe ein Lied gespielt, ich weiß nicht, kennst du es? Ist es dir geläufig?
Das ist ein Stück, das es irgendwie auch ein bisschen so in den Jazz-Kanon geschafft hat. Es heißt, glaube ich, Mo Better Blues.
Richtig,
Mo Better Und Blues. Ist, glaube ich, der Soundtrack gewesen von so einem Spike Lee-Film über einen Trompeter, den ich nie gesehen habe.
Ah, ich wollte dich fragen, ob du ihn gesehen hast, weil ich habe ihn mal gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Es ist mit Denzel Washington und Wesley Snipes, die, glaube ich, so eine rivalisierende Brüder sind. Einer an einem Saxophon, der andere an der Trompete, soweit ich mich erinnere. Hm. Vielleicht ist es auch nicht so. Aber ich habe nur so im Nachhinein gedacht, Mensch, das sind doch bestimmt die Marsalis Brothers. Dann habe ich mal geguckt, wer den Soundtrack damals eigentlich eingespielt hat. Und das ist natürlich Branford Marsalis. Mit Kenny Kirkland, glaube ich, noch am Klavier. Interessantes Stück. Ich empfinde es sehr gut. Ich mag es sehr, sehr gerne. Sobald ich es höre, werde ich absolut happy. Ich habe es damals kennengelernt, weil es auf VH1 tatsächlich lief. Eines der wenigen Jazzstücke, die man da hören durfte. Ich war sofort intrigued bei diesen happy Klängen. So hat ja auch was Country-eskes und so. Was nur wirklich so ist, und auch das hört man bei der Aufnahme, es ist ganz schön schwer, darauf zu spielen, also damit was zu machen, weil du das Gefühl hast, sobald du halt quasi die Akkorde so ein bisschen freier gestaltest, drüber spielst und so, verrätst du das Stück, weil eigentlich möchtest du die ganze Zeit in dieser happy Stimmung bleiben. Und sobald du dann halt irgendwie mal einen Alterierten spielst, bist du sofort raus, also... Also dann ist es sofort irgendwie nicht mehr das Stück und man hat das Gefühl, man verrät irgendwie die Originalkomposition. Und wenn man sich jetzt die erste Aufnahme anhört, dann merkt man auch, es ist nicht viel mit Solo da. Es wird immer wieder das Thema eigentlich gespielt, ein bisschen wird soliert, aber viel ist da nicht los. Es gibt auch gar nicht so viele Coverversionen davon. Also es wurde gar nicht, ich glaube, es gibt eine Jackie Terrasson-Version und noch irgendjemand anders und so. Da ist genau das Problem, dass man das Gefühl hat, sobald er da halt drüber spielt, ist es irgendwie nicht mehr das Stück. Und ich finde, da hat es dann doch Branford Marsalis am besten gelöst, indem er gesagt hat, die Melodie ist so schön, die spielen wir einfach immer und immer wieder.
Ja, stimmt. Jackie Terrasson, das ist ein Album, was ich eine Zeit lang viel gehört habe. Ist das A. Paris? Möglicherweise.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Der hat es irgendwie nicht so richtig geschafft in die Super-A-Liga, ne?
Ja, er war immer im Schatten des Esbjørn Svensson-Trios, muss man sagen. Zu der Zeit, ne? Da war irgendwie, ich glaube, er wollte das eigentlich ähnlich angehen und Esbjørn Svensson-Trio war dann doch irgendwie überzeugender so von einem ganzen Gesamtprodukt, wenn man so will. Ja.
Aber genau, Smile heißt das Album, was ich meine.
Ah ja, genau.
Auch von Blue Note. Da sind auch eine Menge so Hits drauf. Habe ich sehr gern gehört eine Zeit. Hat auch irgendwie so ein, achso, er ist ja Franzose, klar, deswegen auch so ein Frankreich-Bezug. Ich war mal auf so einem Workshop bei Ron Carter in Burghausen, wo dann parallel Jackie Terrasson die Pianisten verarztete. Gute Platte, der hat ja so einen Style, die Themen sehr poppig, auch so sehr zeitgeistig, gerne mal so ein Odd Meter, also so ein krummen Takt. Mhm. Und dann aber die Solos sehr wild und abstrakt. Das ist, fand ich irgendwie ganz interessant an dem Jackie Terrasson. Also der hat so, der springt wirklich hin und her zwischen so einem wilden Modern Jazz Style und dann aber ganz liebliche Themen.
Ja, und das war dann wahrscheinlich konsistenter bei Esbjørn Svensson Trio, wo irgendwie von vornherein klar war, das ist die Stimmung, das ist ungefähr der Vibe, es ist immer leicht poppig eigentlich so. Und also es kann auch mal rausgehen, so, aber trotzdem hast du eigentlich so einen durchgehenden Mode in jedem Stück und so. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie fürs Publikum leichter zu ertragen. Und deswegen wahrscheinlich war er immer ein bisschen in seinem Schatten, war so mein Gefühl.
Ja, ich habe auch jetzt länger nichts mehr von ihm gehört, wobei der dürfte ja noch nicht so alt, also der ist ja ein junger Herr wahrscheinlich immer noch, ne? Für Jazzverhältnisse. Lang nichts mehr gehört, bringt er noch Platten raus? Ja, da hören wir uns mal.
Kann man nochmal.
Letztes Album 2019. Macht aber natürlich auch sowas hier wie Debussy in Jazz und so. Na gut, da hören wir uns mal wieder durch.
Ich weiß nur, in diesem Film mit Denzel Washington und, na, wie heißt der andere?
Wesley Snipes.
Wesley Snipes von Spike Lee, weiß ich noch, dass einer der beiden dann dieses Stück schreibt. Und an die Szene konnte ich mich ja irgendwie erinnern, weil er zeitgleich wird er irgendwie angeschrien von seiner Frau oder seiner Lebensgefährtin. Und er vergisst halt quasi, er kann das so komplett ausblenden, weil er so komplett in der Musik ist und so. Das fand ich so als junger Heranwachsender sehr toll, so dass man also merkt, der ist halt so drin in der Musik, da ist halt, spielt das jetzt, weil sie, glaube ich, an sein Gewissen appelliert, er sollte doch irgendwie Verantwortung übernehmen und. Aber er ist halt einfach voll und ganz Musiker und gerade in dem Moment hat er einfach keine Zeit für derartige zukunftsorientierte Planungen und so und muss sich halt der Musik widmen und so. Das fand ich natürlich als Libertärer ganz attraktiv. Aber sonst erinnere ich den Film auch nicht so gut. Und ich habe auch gestern erst gelernt, dass der von Spike Lee ist. Das wusste ich damals auch nicht. Aber ja, ich wollte ihn nochmal gucken. Er kostet auch 3,99 bei einem Streaming-Anbieter. Ich glaube, da gehe ich nochmal rein.
Ja, das Stück übrigens, Mo' Better Blues, also das Titelstück, geschrieben hat Bill Lee, ein Bassist.
Ach, okay. Warum, was auch so schwer drüber zu spielen ist, ist natürlich die Tonart. Es ist einfach mal Guess. So eine Art Blues in Guess.
Ja, ist auch viel mit, wobei man da, du als Pianist, da müsste man ja sagen, liegt gut in der Hand, weil viele schwarze Tasten.
Ja, das gilt dann natürlich auch für dieses, das sagst du als Bassist natürlich, wahrscheinlich hat er es ja auch im Klavier geschrieben, weil du natürlich erstmal ganz gut isolieren kannst mit diesem Pentatonik-Material. Es ist nur wirklich schwer, dann da rauszukommen.
Okay, und wenn du jetzt mal versuchst,
Ja.
Und wenn du jetzt mal probierst, das so ein bisschen tatsächlich bluesmäßiger zu spielen, mit einer Guess-Blues-Pentatonik?
Also es wird doch die ganze Zeit gemacht eigentlich.
Also, ja, aber nicht die Dur-Pentatonik, in der die Melodie ist, sondern halt diese Blues-Moll-Pentatonik.
Wie geht das nochmal jetzt?
Was meinst du? Ja, sowas. Wenn du das da so reinmischst.
Ja. Also das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen.
Ja,
das klingt doch dumm. Das passt doch überhaupt nicht mehr ins Stück.
Ja, und dann springst du wieder zurück zur Dur.
Das ist doch gleich eine ganz andere Stimmung.
Ja, da kriegst du aber eine schöne Spannung rein.
Und vor allem geht ja immer über diese Subdominante.
Genau, den Plagiat. Das ist ja so eine Plagiat-Kadenz, ne?
Ja, das ist dann der Jazz-Blues, den wollen wir da ja nicht. Den wollen wir nicht. Wir wollen den Happy Blues. Den Country Blues.
Ich glaube, sowas Ähnliches passiert aber im Original-Solo auch, dass da so ein bisschen so normaler Blues reingespielt wird von Branford. Gut, du versuchst es weiter mit den alterierten Akkorden. Ja, dann geh mit Gott, such dein Glück in der Alteration.
Ja. Ich werde da schon hintersteigen. Wahrscheinlich muss man einfach auch irgendwann die linke Hand laufen lassen.
Ja.
So, und dann irgendwie so ein bisschen Bill Evans-mäßig an die Sache rangehen. Aber ich glaube, da gibt da nochmal ein Update.
Ich denke da nur dran, weil das ist so ein Anfänger-Hack für Spielen über Rhythm-Changes. Lass mir mal. Ein Gitarrist sagte, einfach über ein A-Teil B-Dur-Pentatonik, B-Moll-Pentatonik abwechseln. Kommt man irgendwie über den A-Teil.
Gitarristen sind ganz einfach gestrickte Menschen.
Ja.
Und dann ist ja klar, dass die solche Regeln brauchen.
Ja, ja.
Für die ist ja auch wahnsinnig schwer, mal einen Alterierten irgendwie durchzudeklinieren. Deswegen brauchen die natürlich solche Tricks. Ist auch im Griffbrett auch einfacher zu handeln.
Na klar.
Klar, ist ja klar. Aber natürlich als Pianist.
Ja,
da bin ich natürlich eher so eine Art Jazz-Snob.
Ja, da bist du ja eher im alterierten Bereich unterwegs.
Ja. Helle Aufregung in der Jazz-Szene.
Ja.
Ne? Muss man ja wirklich sagen, helle Aufregung.
Ja, schon im Vorfeld.
Ja, man kann ja auch wirklich Rick Beato einfach nur dankbar sein, dass er nicht gewartet hat, bis Bretton Mildau ein alter Tattergreis ist, sondern ihn jetzt schon, wo er noch einigermaßen zurechnungsfähig ist, interviewt hat. Ich habe da wirklich lange drauf gewartet. Ich dachte, es wird dann irgendwann, ne, wenn er dann so rüberkommt wie Joe Biden irgendwann, dann wird wahrscheinlich Rick Beato sagen, na gut, alles klar, jetzt bist du dran. Aber nein.
Was ist passiert in der Jazzwelt? Rick Beato ist ein YouTuber, mittlerweile glaube ich sogar der Musik-YouTuber, wenn es um Langformate mit prominenten Musikanten geht, richtig?
Ja, genau. Ist selber auch Musiker gewesen.
Ja, genau. Gibt es auch so ein Video, wo er das mal erklärt, so mehrere Karrieren gehabt, war Highschool-Lehrer oder irgendwas, College-Lehrer, Produzent, hat ein Studio, hat dann irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen, wo er so Songs analysiert. Der gute Herr ist jetzt so Anfang 60, sieht immer noch schnittig aus, mit einem tollen, weißen, zurückgekämmten Haar. Und der spricht über Songs oder Stilistiken, aber hat auch irgendwann angefangen, so langformatige Interviews mit, was weiß ich, Andy Summers war ja letztes Mal Police-Thema, den hat er gehabt, Sting hat er, aber auch viele Leute aus dem Jazz, John Scofield, Pat Messina.
Er hat dieses unsägliche Interview mit Keith Jarrett gemacht. Wieder
das halt, Keith Jarrett-Interview.
Genau, darauf bezog ich mich gerade, wo er halt eigentlich nicht mehr zurechnungsfähig ist. Also so ein das Alter ihm nicht zugetane...
Ich verstehe es. Du möchtest unsere Jazz-Rentner ins Heim stecken, aber ich finde das toll, dass Rick Beato da auch so ein bisschen so eine soziale Aufgabe übernimmt. Und dann auch mal zum Hausbesuch bei Keith Jarrett vorbeikommt. Auf jeden Fall, jetzt hat Rick Beato tatsächlich Brett Mehldau vor die Kamera bekommen. Und Brett Mehldau ist für dich der Pianist, der Jazz-Pianist, kann man
das
sagen?
Ich komme so richtig von weg. Ne? Ich glaube, das hat man in diesem Podcast hin und wieder auch irgendwie mitbekommen. Du meinst, es wäre an der Zeit für die wenigen Leute, die mittlerweile nicht mal gegoogelt haben, wer dieser Herr eigentlich ist, mal an der Zeit, ihn eigentlich kurz vorzustellen. Das möchtest du kurz vielleicht zwei, drei Worte sagen, wer diese Ausnahmemusiker eigentlich ist?
Also Brett Mehldau kommt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwie so einen Ticker gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Brett Mehldau wird sogar noch öfter genannt als die Red Hot Chili Peppers in diesem Podcast, weil der für dich irgendwie maßgeblich ist. Ich habe das auch gerne gehört und das ist auch ein Pianist, der sehr präsent war, so in unserem Jazz-Upbringing. Brett Mehldau ist 1970 in Jacksonville, Florida geboren, hat aber, glaube ich, in anderen Bundesstaaten gelebt. Das wird auch irgendwie in dem Interview nochmal erzählt. Ich glaube eher so Neuengland, New Hampshire, genau das. New
Hampshire. Da hat er, glaube ich, studiert. Da hat er studiert.
Ne, 1975, da als Kind und dann West Hartford, Connecticut. Also das ist also Neuengland, also da Nordostecke. Da ist er eher aufgewachsen und ist 1970 geboren. Also jetzt wird der knackige 54 und ist so eigentlich der Pianist so dieser Gen X-Generation, ne? Und auch ein bisschen in seiner Musik sinnbildlich für die. Hat, glaube ich, angefangen so ein bisschen, war auch im Umfeld dieser Young Lions, sag ich mal, so mit Joshua Redman gespielt. Das war, glaube ich, so sein Einstieg.
Genau, das war der Einstieg in diese Jazz-Szene. Damals noch total verhaftet in so einem, sagt er auch selber, klassischen Modern Jazz-Idiom. Also da hat er sich, bezeichnete er sich als Jazz-Snob in diesem Interview zu der Zeit.
Und ist dann allerdings jemand, der sehr viel als Leader auftritt. Und zwar eigentlich in erster Linie von Trios, von Klaviertrios und dann auch im weiteren Verlauf der Karriere auch so Kooperation-Duo-Alben, zum Beispiel mit hier Chris Thiel oder Chris Thiel, diesen...
Ich habe in euch gelernt, es wird ausgesprochen Chris Thiele.
Thiele.
Ich dachte auch, es wäre Chris Thiel, wurde in diesem Podcast auch schon mal erwähnt, falsch ausgesprochen, sorry dafür.
Das ist so ein Jazz-Country-Fusion- Mandolinist, sage ich mal, aber auch so ein bisschen so Sachen, die sich so an Klassik anlehnen, Duos, auch mit Pat Messini gespielt. Aber also ich glaube, das Wichtige an dem ist, dass er in seinen Klaviertrios sehr viel so Popmusik, Rockmusik in so Jazzversion gespielt hat. Und das halt dann, das ist glaube ich die große Leistung, da eine Sprache gefunden hat, wie das nicht cringe ist.
Ne? Ja, also diese stete Verbindung von Jazz, Pop und Hochkultur, das scheint ja irgendwie sein Ding zu sein. Ich würde sagen, das hat natürlich also sowohl musikalisch mich auch geprägt, wenn ich aber so unseren Podcast hin und wieder nachhöre, denke ich auch hin und wieder, hat Brett Mehldau eigentlich bei uns zugehört? Oder ist es so, dass wir auch quasi total inspiriert sind oder von seiner generellen Haltung der Musik gegenüber so? Weil das ist ja schon ein Ding, auch was, wenn ne, man fragt sich, hört er hier eigentlich mit?
Ja,
oder kopieren wir ihn eigentlich? Die ganze Zeit, obwohl ich habe noch nie ein Interview mit Brett Mehldau gesehen. Deswegen fand ich es auch so gut.
Nicht in der langen Form. Und das ist halt, das ist eine ganz tolle Leistung von Rick Beato, Und da bin ich wirklich glücklich, im Jahr 2024 zu leben. Man muss sich ja vorstellen, was ist ich? Noch vor einiger Zeit konntest du diesen Leuten wirklich nur zuhören in so Clinics, Masterclasses oder es gab dann irgendwie vielleicht mal eine DVD oder sowas. Und sonst halt Printinterviews, Kurzform. Und jetzt gibt's wirklich hier 1,5 Stunden Brett Milder. Und das ist so wahnsinnig reichhaltig und informativ, viele dieser Rick Beato-Interviews. Das ist wirklich toll, ne? Dass man da mal so einen tiefen Einblick
bekommen. Ja, es ist wirklich total umfassend und man kann wirklich so richtig eintauchen und er bekommt ja auch wirklich alle Zeit. Er liefert richtig ab. Rick Beato stellt nicht immer die besten Fragen, ne? Aber natürlich wollen wir auch wissen, ob Brett Mehldau eigentlich immer noch übt. Das ist natürlich eine Frage fürs Volk. Aber trotzdem, Brett Mehldau liefert die ganze Zeit ab und ist eigentlich damit beschäftigt, sein generelles Bild auf Kultur und die Verbindung zwischen diesen Genres, wenn man so will, zu reproduzieren und das auch zu erklären. Er erklärt das sehr gut anhand von seiner Zeit in L.A., wo er irgendwie mitbekommen hat, dass er da, als er dort gelebt hat und oft in dem Club Lago gegangen ist, dort Ricky Lee Jones, Elliot Smith, John Bryan, Fiona Apple getroffen hat und gemerkt hat, wenn die gespielt haben, es war selbstverständlich, dass die auch mal ein Stück der Beatles spielen. So.
Ja.
Er hatte eigentlich immer eher so eine Jazz-Snob-Haltung, also, sagen wir es mal anders. Also es war für ihn so selbstverständlich wie, erschien es für ihn so selbstverständlich wie halt im Village Vanguard eigentlich Stella gespielt wird,
ja,
immer und immer wieder. Und da ging ihm auf, dass das halt nicht einfach Covermusik ist. Da auch mal auf unsere Coverdebatte irgendwie, ja, auch, wo ich ja damals einen auch etwas kritischeren Blickpunkt hatte als du, muss man ja sagen, dass Brett Mehldau das eigentlich eher so angeht, dass das als genau mit der Haltung, wie man halt Stella by Starlight im Village Vanguard spielt, er eigentlich das Recht haben möchte, den Beatles-Song zu nutzen und damit zu machen, was er möchte. So.
Ja.
Und ihn trotzdem zu studieren, also das ist ja auch so krass, ne, wenn du den halt reden hörst über, wie er das erste Mal Harvest irgendwie in der Hand hat und das dann hört und dann spielt er halt, hört er diese offenen Noten der Gitarre, also diese offenen Saiten, die halt mitschwingen und überlegt sich, wie kann er das eigentlich auf dem Klavier nachmachen und so.
Ja.
Damit ist es aber nicht getan, also das studiert er, aber dann gibt es diesen kurzen Moment und da wird es neudeutsch gesagt wirklich cringe, wie er Neil Young gesanglich nachmacht,
was
ja wirklich genial ist.
Genial. Das habe ich mir übrigens auch aufnotiert, weil ich mich gefragt habe, ob da, also was man Brett Mehldau jetzt nicht attestieren kann, ist, dass der besonders lustig ist.
Nee,
oder
genau,
locker spritzig. Ja. Und da dachte ich, blitzt da vielleicht so ein ganz kurzer Moment des Humors auf, wenn er dann
Okay, du sagst nicht.
Humor. Das ist kein Humor, sondern es ist halt ein Zeichen. Ich dachte das nämlich erst auch.
Und
es war
aber
so komisch und es kam so merkwürdig rüber und es war nicht wirklich witzig. Und es sollte auch nicht witzig sein, sondern ich glaube, es ist einfach nur Zeichen dessen, dass er halt genauso, wie er halt rausfindet, wie halt die offenen Seiten auf dem Klavier nachzumachen sind, sodass sie ähnlich klingen, findet er halt raus, wie die Leute sprechen.
So, das für den ganzen Mal. Später macht er John Lennon nämlich auch nochmal so nach. Und es ist der gleiche, so wie John Lennon quasi über Musik redet. Mhm. Und er taucht halt quasi einfach nur ein in den Geist dieses großen Künstlers, den er halt einfach verstehen will. Das hat nichts damit zu tun, glaube ich, dass er ihn irgendwie nachmachen will und lustig gefunden wird. Das ist einfach nicht sein Thema. Der will null lustig gefunden werden.
Ja, ich dachte eigentlich, weil er singt dann kurz und mit so einem typischen, also er imitiert diesen Neil Young-Gesang und ich dachte wirklich, okay, jetzt wird es kurz geckig. Weil sowas ja
natürlich immer
sehr witzig ist, so charakteristische Gesangsaffekte zu imitieren. Aber okay, dann ist das, du hast das dann eher wahrgenommen als, ja.
Ja, ich war eher total verstört. Weil
ich war auch wirklich, ich habe auch nochmal zurückgespult. Ich dachte, ist das jetzt gerade wirklich passiert? Weil es auch wirklich nur so eine kurze Phrase ist.
Ja.
Okay, aber du meinst, dass das Eintauchen in diese Klangbildung und
in diese Klangbildung und da ist es ja bei ihm die Popmusik und diese ganzen Gitarrenmusik, das scheint ja für ihn auch ein Ärgernis gewesen zu sein, dass er das Gefühl hat, Mensch, die funktioniert halt nicht wie diese Jazzmusik, ne? Mit all diesen Blockchords, du hast Akkorde, dann darüber eine Melodie, du kannst ein Liedsheet dafür schreiben, sondern da entsteht halt ein Stück über eigentlich eine Klangbildung, über die bestimmte Beschaffenheit des Instruments, der Gitarre und er sieht nicht ein, warum er das nicht auch spielen soll und genauso frei damit umgehen soll, wie halt die Musik, die er halt gelernt hat als Jazz-Snob, wie er später sagt. Das finde ich eine wunderbare Erklärung dafür, dass er quasi einfach das Gefühl hat, dass das Great American Songbook, das wird einfach erweitert. So. Er sieht nicht ein, warum sich das nur darauf beziehen soll, über diese Blockchord-orientierten Stücke aus dem Realbook, also aus den, wo kommen die ursprünglich her? Aus so
aus Musicals.
Aus Musicals, so.
Genau.
Bisschen
Gershwin, Cole Porter. Ja.
Fand ich sehr interessant. Und natürlich, wenn er dann da über L.A. erzählt, da bin ich ja natürlich, das ist für mich ja irgendwie so ein verklärter zeitlicher und geografischer Sehnsuchtsort, muss ich schon sagen. Ja. Wenn er dann da erzählt, wie er dann die ganzen Leute trifft. Und dann hat er das legendäre Album mit John Bryan auch aufgenommen. Und dann, es gibt ja sogar dieses Video, kann man auch auf YouTube nachgucken, wie er mit Paul Thomas Anderson, der auch Teil dieser Crew war,
ja.
Der Filmregisseur, ja, keinen schlechten Film gemacht. Ich kenne auf jeden Fall keinen.
Hat ja auch, ehrlich gesagt, nur 5 Filme gemacht oder sowas. Aber ja, gut.
Nö, hat ein paar mehr gemacht, aber die sind alle gut.
Aber alle 5 Jahre kommt einer, ist jetzt kein Woody
Allen. Letztes Liquid Pizza.
Das ist auch Paul Thomas Anderson, ja.
Der Wahnsinn ist auch. Und naja, gut, und auf jeden Fall hat der damals irgendwie so ein merkwürdiges Video von den dreien, Elliot Smith, Brad Mehldau und John Bryan gemacht, wie sie halt dann irgendwie mit so merkwürdigen Lichterketten irgendwas vorführen und da spielen und so. Das war irgendwie so ein Projekt, was irgendwie wohl auch überhaupt nicht lief. Und man sieht denen dabei zu, wie sie sich alle auch nicht so richtig wohlfühlen. Aber die hatten irgendwie auf jeden Fall das Gefühl, dass da irgendwas ist in so einem genreübergreifenden, songorientierten Ding. So, der in den frühen Nullern und um diesen Club Lager herum, da sehne ich mich irgendwie hin, wie manche Leute vielleicht in die Volksszene des Village der 60er oder das Berlin der 70er oder das München der 80er oder lass es das Hamburg der 90er sein.
Ja,
ich habe da, hab da irgendwie auch so das L.A. im Umlago herum der Nullerjahre. Das ist so ein bisschen mein Sehnsuchtsort. Was vielleicht auch hängt das damit zu tun, dass ich da schon irgendwie denken konnte. Also ich habe das aus der Ferne schon so ein bisschen mitbekommen und jetzt müsste ich ja mal live gesehen und so.
Ja.
Das fand ich natürlich sehr spannend. Und naja, und da halt diese Balance zu finden zwischen Jazz-Snob sein, so, also als Jazzmusiker immer das Gefühl zu haben, wir wissen so ein bisschen mehr als alle andere und trotzdem offen zu sein für alles andere, also diese Balance da zu finden und so, und das halt eigentlich für ihn passiert ist in dieser Szene und so, das finde ich irgendwie total schön, irgendwie das von ihm zu hören, und das erschließt auch, also das erklärt wahnsinnig gut, wie halt sein künstlerisches Schaffen überhaupt zustande kommt, finde ich.
Ja, was ich ihm halt total abnehme, ist, dass das so ein wirklich ernsthafter, respektvoller Umgang auch mit diesem Repertoire ist. Also es ist halt nicht wie sonst im Jazz auch manchmal, ach komm, dann machen wir nochmal was Zeitgeistiges, Heutiges und spielen so einen Popsong als Jazzversion und spielen dann halt in unserem Jazz-Idiom drüber. Sondern was, das finde ich ja wirklich interessant, wenn er sagt, er probiert am Piano diese Pickings zu imitieren. Oder auch später sagt er, er probiert an einer anderen Stelle in seinem Klavierspiel so einen, wie wenn Joni Mitchell auf Blue-Klavier spielt, so eine bestimmte Art von Voicings und sowas zu benutzen, so bestimmte Slash-Chords und alles sehr dreiklangsmäßig. Also da ist wirklich so ein ernsthafter Versuch, so diese Tonsprache, die so eher aus dem Folk kommt, da umzusetzen. Und spricht auch total angeregt über, was ist die Harmonik von einem John Lennon oder sowas. Genau, das muss man nur sagen.
Und das ist dann halt für ihn, während dann Rick Beato gesagt so, ja, hier haben wir I'm the Walrus, das sind ja nur Dur-Akkorde.
Ja.
Das ist ja so geil, wie er das weglächelt. So. Das ist ihm total Wurst. Was er da halt, was er da drin sieht, ist die Verbindung dieser Dur-Akkorde,
genau.
Die halt in einem Ganzton zueinander stehen.
Ja.
Und für ihn ist das sofort Debussy. Also das finde ich halt auch so toll.
Es ist halt auch so ein bisschen halbgar. Gut, also ja, es ist auch, bei Debussy gibt es auch Ganzton. Harmonik, die funktioniert ein bisschen anders und da habe ich auch so das
Gefühl. Es ist natürlich halbgar, aber sobald er das halt am Klavier nachmacht und spielt, kann man immer sofort nachvollziehen, ihm ist das jetzt egal, dass das alles Dur-Akkorde sind, sondern die Klangstruktur, die halt
richtig,
in dieser Verbindung der Akkorde zustande kommt, hat für ihn eher so einen Hintergrund.
Ist auch richtig.
Macht so einen geilen Point-Shit einfach.
Stimmt. Man muss natürlich auch nochmal zu Brett Mehldau sagen, interessant ist er eigentlich auch zum Beispiel nicht unbedingt als Komponist.
Nee.
Sondern Brett Mehldau ist es gibt auch Eigenkompositionen auf einmal, aber in erster Linie ist der interessant als Interpret, der wirklich mit seiner Tonsprache auch ganz viel American Songbook spielt, ne? Also auch ganz viel Jazz-Standards. Und dann halt aber Beatles, Radiohead, Nick Drake, so ein britischer Singer-Songwriter, der auch nur 3 Alben gemacht hat und so ein bisschen so auch so ein Wegbereiter, auch von einem Elliot Smith ist, meinetwegen, oder so.
Ja, aber auch so Grunge, viele Grunge-Bands, also Black Hole Sun, Nirvana hatte auch mehrere Sachen.
Ja, ein bisschen Nirvana, Wonderwall, keine Ahnung, aber viel so, und da merkt man auch, er ist ein Gen Xer, also er ist sehr beeinflusst von so einem bestimmten Rock-Idiom. Das hört man dann, finde ich, auch bei seinen produzierten Platten. Da gibt es ja eine neuere, Jacob's Ladder, ne? Da haben sie, sprechen die auch drüber, und halt diese legendäre, sag ich mal, Lago, ne?
Ja, genau. Jacob's Ladder fand ich ganz, kam am Schluss, das Thema bei denen, ne? Da hatte ich das Gefühl, da war er nicht wirklich stolz auf das Album.
Nee,
das merkt man so, dass er dann, also es ist auch kein Album, was ich jetzt irgendwie empfehlen würde, so also in seinem Schaffen nicht das Stärkste, würde ich sagen.
Nee.
Also gibt es bestimmt gute Songs drauf, aber man merkt auch ihm selber an, dass er nicht so richtig stolz darauf ist und es halt so ein bisschen, es war halt Corona und er musste halt irgendwie was machen und so. Und es ist dann natürlich irgendwas geworden, was halt ganz anders ist durch die Produktionsweise, aber man merkt so, dass er da so ein bisschen am Hadern ist. So.
Ja. Weil,
also teilweise auch interessant, dass selbst so jemand wie Brad Mehldau dann halt verhaftet ist in so Verwertungslogiken. Der muss halt ein Album produzieren und es ist Corona und dann entsteht halt irgendwie sowas, so aus der Not heraus, was natürlich ihnen irgendwie neue Horizonte irgendwie vielleicht eröffnet, so, aber man merkt so, es ist nicht so richtig seins.
Ja, ich finde auch die Lago, aber auch die Jacob's Ladder, da merkt man dann doch, dass so was so Produktion und Sound angeht, Brad Mehldau schon sehr verhaftet ist, so in den 90ern und in so einem Radiohead-esken Klang und bestimmte Art von Beats, Loops, Synthi-Sounds, so ein bisschen so dieser so Schlaumeier-Rock und so. Also da merke ich auch, dass ich das auch gar nicht so interessant finde an ihm.
Ja. Ja,
also
ja.
Da ist wirklich eher wirklich diese Klaviersprache und diese Art im Trio zu spielen interessant. Darf ich mal...
Ich würde ja auch wirklich sagen, was das angeht, nochmal würde ich sagen, also für mich ist Brad Mehldau der letzte Pianist, der einen Stil prägt, den man so klischeehaft nachmachen kann. Also das sehe ich halt vorher bei Keith Jarrett. So, das war so der davor, so, den man halt irgendwie so ein bisschen nachmachen konnte und jeder wusste, also nicht jeder, der mal Keith Jarrett wusste, der versucht das nachzumachen, das gilt für Brad Mehldau genauso.
Ja.
Danach, stopp, ich habe das Gefühl, dass es danach nicht mehr passiert, dass es irgendwie Pianisten gab, die halt so ein prägnantes Ding erschaffen haben, dass halt so Jazzstudenten gedacht haben, oh, das kann ich jetzt irgendwie leicht kopieren und das ist erkennbar. So, das finde ich ganz interessant, das ist so der letzte wirklich prägnante, unverkennbare Sound eigentlich am Klavier. Ist mein Gefühl. Also, aber berichtigt mich bitte. Also, ich bin da auch immer auf der Suche und suche da nach Ähnlichem, so, weil ich will ja jetzt nicht, dass Brad Mehldau der Geilste ist, so, aber er ist es halt.
Sag mal, können wir mal einmal kurz, ich würde mal einmal ganz kurz noch mal einen Kaffee holen. Ich habe nicht vergessen, die Kanne mitzubringen. Und dann bin ich in einer Sekunde wieder da.
Da bin ich wieder.
Also du musst Kaffee holen, ne?
Ich muss, nochmal zu, das klingt wie Debussy. Das ist natürlich auch ein großer Teil von Brad Mehldau. Es gibt dann auch noch, ähnlich wie bei Bill Evans, oder noch stärker eigentlich so einen Bezug zur europäischen Klassik und auch viel zur europäischen Romantik, ne?
Ja.
Im Speziellen.
Ja. Was er dann ja auch immer alles sehr überzeugend spielen kann. Also dann
kann
das, ist ja der Wahnsinn. Also, solche Leute machen einem natürlich auch Angst, dass das immer alles abrufbar ist. Dann wird der Bach kurz gespielt, dann wird der Beethoven kurz gespielt und so. Und dann sagt er so, ja, da bin ich immer nicht so gut.
Ja, es gibt aber auch von ihm eine Bach-Einspielung.
Ja, gibt es von Keith Jarrett auch, sind jetzt keine Referenzaufnahmen. Ist natürlich
so. Nein,
klar, aber
auch
schöner.
Das macht er. Und der gibt ja auch, glaube ich, gerade in früheren Jahren gibt er seinen Kompositionen auch gern so deutsche Titel. Also hier
stimmt,
auf der Art of Sehnsucht. The Trio 3, genau, gibt es Sehnsucht und da gibt es Rückblick.
Ja.
Und
Rockback.
Sehnsucht live, Schloss Elmau am Zauberberg. Also auch so literarische Verweise, ne?
Das finde ich sehr interessant, dass er sagt, er in so einer, es gibt so eine Zeit, wo er dann irgendwie viel Rush hört und dann hat er von The Fountain von Ayn Rand gelesen. Hast du das wahrgenommen? Mm-mm. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil ich habe dieses Buch nicht gelesen. Es gibt eine Wohlstand für alle Folge darüber von Wolfgang und Ole, die da über dieses Buch sprechen, über das er auch spricht, The Fountain. Der Quell oder sowas heißt das im Deutschen. Das ist ganz interessant, dass er darauf verweist, weil Ayn Rand ist so eine amerikanische Autorin und in diesem Buch geht es, glaube ich, um einen, so einen Architekten und was er für ein Genie ist und so ganz viel um Künstlerbild. Und Ayn Rand ist so ein bisschen die Wegbegleiterin so des Neoliberalismus, sagt man auch so kritisch. Also das ist so eine, also da geht es ganz viel so um so ein bestimmtes Menschenbild, das Genie, das schöpft und also eher so ein bisschen so politisch, sage ich mal, teilweise spezielle Konnotation hat, sage ich mal. Ist interessant,
dass warum? Weil das Potenzial immer ausgeschöpft werden muss, oder?
Ja, es ist so ein bisschen, also Ayn Rand ist so die Lieblingsautorin aller Neoliberalen und
ja, warum?
Warum? Weil, also ohne das jemals gelesen zu haben, nur das, was ich darüber mir angelesen habe, ist, weil es da viel so um einzelne Genies geht, die aus ihrer eigenen Motivation und ihrem Talent Großes schaffen.
Also du kannst so von wegen, du kannst es schaffen,
ja, wie ich genau, gehe. Absolut, ja, genau. Also ja, da geht es um den amerikanischen Traum.
Jeder kann es hinbekommen, ganz egal, wo er herkommt.
Genau, und auch so, ja. Und viel um Ästhetik und so ein Geniekult und so, der auch dann viel so gerne von so, was weiß ich, Unternehmern und Leuten, die so sich mit an den eigenen Haaren aus dem Sumpf und Kraft ihrer Eigenmächtigkeit ist so, sich ganz nach oben in der Gesellschaft.
Ja. Wenn sie nur ihr Potenzial erkennen.
So. Genau, das ist so ein bisschen, das ist so dieses Menschenbild und also was jetzt, sag ich mal, eher aus so einer linken Literaturrezeption sehr kritisch gesehen wird.
Ja, weil es ja auch einfach eine Lüge ist.
Ja, wie gesagt, also da müsste man dann nochmal, also Wohlstand für alle Folge gibt es dazu und bestimmt ganz viele tolle Literaturpodcasts, aber das fiel mir nur auf, dass er darauf verweist, auf Ayn Rand.
Ja, da werde ich mir die Folge mal anhören, wobei die hinter die Bezahlwand gegangen sind. Kann man die alten Folgen noch hören? Oder?
Kann sein, müsste es gehen. Der Quell oder sowas heißt das auf Deutsch.
Das machen wir natürlich auch bald.
Natürlich. Ja. Dann heißt es Abschied nehmen, liebe Schmarotzer.
Genau, die Jazz-Schmarotzer hier, die Impro-Schmarotzer. Ja. Also schön genau. 100 Euro im Monat bezahlt.
Mindestens. Ja. Aber genau da, also viel so wird auf Klassik referenziert. Es gibt dann halt auf einem Brett Meldo-Album ist nebeneinander ein Brahms-Intermezzo und Bittersweet Symphony. Ne? Auch ein bisschen, ja, müsstest du ja eigentlich auch sagen, immer dieses Hochkulturgefische. Brett Meldo verzeiht man es irgendwie, ne? Komischerweise.
Genau. Es gibt ganz viele Kontexte, wo ich es ganz, ganz schlimm finde. Und das hat natürlich auch der Art und Weise zu tun, wie wir irgendwie auch teilweise irgendwie Musik kennengelernt haben früher in so einer Bildungsbürgerblase und das manchmal auch in so popkulturellen Räumen, das sehr schnell benutzt wurde. So sehr schnell wurde die Referenz zu so großen hochkulturellen Genies gelegt und so. Und ich glaube, da sind wir beide so ein bisschen empfindlich, was das angeht. Wie kommt es, dass wir es Brett Meldo verzeihen?
Ja, vielleicht, weil die Schöpfungshöhe da wirklich besteht.
Ja, wirklich.
Möglicherweise, es ist schwer zu sagen. Habe ich gestern, als ich das gesehen habe, auch drüber nachgedacht. Und er hat auch noch was gemacht, was eigentlich auch auf unserer Liste der Dinge, über die man die Nase rümpft, ist, er hat Brett Meldo Plays the Beatles ein Album rausgebracht. Wo er am Solo-Klavier dann die Beatles spielt. Aber er hat dann was, sagt dann später im Interview was Schönes, finde ich, wo er sich dann wieder so in mein Herz geschafft hat, dass er gesagt hat, man kann nicht über Bach reden, ohne dumm rüberzukommen, so ungefähr,
sagt er das, ne? Ja, I don't sound stupid, meinte er.
Ja, genau. Weil das ist ja was, da haben wir jetzt auch schon mal, also ich weiß nicht, ob im Privaten oder hier, das haben wir auch schon öfter bemerkt, also in dem, das Sting-Interview ist da besonders gut, wenn es heißt, Mr. Sting, what's your biggest influence? Oh, probably Bach. We play a little bit of Bach every day. Und dann immer so, das ist immer die beste Antwort, was ist ihr größter Einfluss? Bach, 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 Bach. Warum eigentlich Bach?
hat so was Ursprüngliches, oder? Also ich meine, ist ja so, du hörst es und denkst so, ah, da ist halt irgendwie, hat jemand so mit Musik einfach mal komplett durchverstanden. Und ja, das ist natürlich, den Anspruch erhebe ich an mich jetzt auch, wenn ich das halt immer höre. Also,
ja, ja.
Keine Ahnung, also es ist ja auch tolle Musik. Also es ist ja auch der Wahnsinn. Also was soll man dazu sagen? Jetzt klingen wir selber so dumm, wie wir hier über Bach reden.
Ja, ich will es einmal probieren.
Ja.
Also das Ding, wieso lieben Musiker in unserer Zeit Bach so sehr? Und
der Regulator sagt, in jedem Interview wird Bach besprochen.
Ja, genau. Und auch gerade Leute aus dem Jazz-Kontext. Also was an Bach wichtig ist, der ist ja 1750 gestorben, in einer Zeit, wo es eigentlich auch schon so ein bisschen Wiener Klassik gab und sowas. Ne? Also es gibt da eine Überschneidung. Na gut, Mozart wird 6 Jahre nach Bachs Tod geboren und Joseph Haydn, na gut, die haben immer eine Überschneidung von 18 Jahren in ihrer Schaffenszeit. Das heißt, während ganz woanders schon quasi in so einem Wiener Klassik-Idiom komponiert wird, also quasi die nächste Evolutionsstufe, schreibt Bach seine Musik noch im wirklich streng barocken Stil. Also das ist immer wichtig, über Bach zu wissen. Bach ist kein Erneuerer in gar keiner Weise, sondern Bach ist quasi der Endpunkt des Hochbarock. Also so Formen, die von Monteverdi, Vivaldi und sowas, die da quasi entwickelt werden.
Aber dann gibt es ja doch so totale Pop-Hits, auch von Bach, die halt akkordbasiert sind und so. Das gibt es doch auch.
Wie meinst du?
Ja, es ist ja nicht alles polyphon.
Nee, es ist nicht alles polyphon. Das ist ja auch, das mit der Polyphonie ist übrigens auch ein Grundmissverständnis zur Barockmusik, was man so in der Schule lernt. Dass man lernt, Barockmusik ist polyphon und Klassik, also Wiener Klassik und folgendes ist monophon. Es stimmt, dass quasi also so die Verzahnung der Stimmen nicht mehr so eine Rolle spielen später, sondern eher das Thema, also ein Hauptthema, wie jetzt bei Beethoven, Mozart. Aber die Barockmusik ist eigentlich die Entwicklung der Harmonik. Denn was wir vorher haben in der Renaissance-Musik, was es sich in der Vokalpolyphonie bei Palestrina oder so, also die Franco-Flamen und so. Und auch Monteverdi ist da so auf der Schnittstelle. Da geht es wirklich nur um Stimme gegen Stimme. Und dann hast du teilweise auch zwei Stimmen, die in einem Halbton mal zwei Takte nebeneinander sind und wirklich verbotene Intervalle und sowas. Was die Barockmusik eigentlich als eine der wichtigsten Innovationen hat, ist der Generalbass. Der Generalbass ist so eine Art Akkordfolge, ist eigentlich eine Basslinie, die auch in einer bestimmten Logik ausharmonisiert wird. Dass wir sowas haben wie ein harmonisches Fundament und überhaupt was Vertikales, also welche Töne gehören zu einem bestimmten Zeitpunkt übereinander, das ist eigentlich die große Neuerung des Barock. Trotzdem verbinden wir mit Barock immer die Fuge, so, weil so die höchste Kunstform ist. Die ist auch, die hat aber auch eine vertikalere Logik als jetzt die Musik aus der Renaissance davor. Ja. Deswegen ist das so ein bisschen ein Missverständnis. Und du siehst es bei Bach ja zum Beispiel in diesem, was jeder kennt, wohltemperierte Klavier Preludio Nummer 1. Sollen wir es nochmal anspielen?
Spiel's mal an.
Genau, das Ding. Das sind ja genau. Akkorde.
Total genau. Akkordbasierte.
Genau, super Ding, akkordbasiert. Genau. Und auch der Choral. Super akkordbasiert. Ne? Da wird nicht in Stimmen gedacht. Bei Bach ist es so, das ist so der Höhepunkt der Barockmusik und das ist harmonisch reichhaltiger als alles andere, was es davor gab, behaupte ich jetzt mal. Also wenn man sich jetzt Vivaldi 4 Jahreszeiten anhört, dann ist das ja wirklich die meiste Zeit. Und da passieren bei Bach ganz, ganz, ganz andere Sachen. So, das ist, glaube ich, ein Grund, warum jetzt Jazzmusiker Bach lieben, weil das harmonisch wirklich super reichhaltig ist. Ja. Und dann hast du ja bei Bach nicht so sehr, wie jetzt bei Mozart oder sowas, so eine Melodik, ein klares, singbares Motiv. Also, oder hast du bei Bach natürlich auch mal was Sangliches, aber bei Bach hast du vor allen Dingen Linie, 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 Achtelkette, Sechzehntelkette, also das
was spricht den Jazzmusiker natürlich an.
Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Ding, weswegen es da so eine Verwandtschaft gibt mit dem Jazz, weil auch quasi ab dem Bebop und Cool Jazz eigentlich die Hauptart, Melodien zu spielen, lange, lange Linien sind mit ganz vielen harmonischen Implikationen.
Ja.
Ne? Ist, glaube ich, Grund 2 und Grund 3 ist, glaube ich, auch, Bach ist nicht so sehr gebunden an Klaviertechnik zum Beispiel oder an Instrumentaltechnik, weil wenn ich jetzt Chopin spiele oder Rachmaninow oder sowas oder eine Beethoven-Sonate, da geht es ganz viel um Klaviertechnik, laut, leise, Dynamik. Bach ist so ein bisschen, da gibt es natürlich auch die hohe Kunst der Bach-Interpretation, jede Unterstimme rauszukitzeln, aber in Wirklichkeit in der Bach-Notation findest du keine Dynamikbezeichnung oder seltenst. Ja. Soweit ich weiß. Und das ist, man kann das auch gut auf einem niedrigen Level spielen. Ist sehr niedrigschwellig, einfach so ein bisschen Bach zu spielen.
Niedrigschwelliges Musikangebot. Es ist tatsächlich so, dass wenn du es spielst, du nicht das Gefühl hast, Bach hätte sich groß mit der Beschaffenheit des Instruments auseinandergesetzt.
Genau.
Also das ist tatsächlich, wenn man Chopin spielt. Mhm. Ich hatte letztes Mal dieses Ding angespielt, das Einzige, was ich mir noch einfällt, diese... Da merkst du gleich, wenn du es spielst, da hat jemand so komponiert, dass es sich gut anfühlt in den Fingern. So, und das ist bei Chopin, finde ich, total krass. Da gibt es auch deswegen die ganzen speziellen Tonarten. Bach hat in allen Tonarten einfach geschrieben, weil er da einfach gerecht sein wollte. Ist da, glaube ich, auch systematisch vorgegangen.
Ja.
Und man hat das Gefühl, das ist teilweise, könnten die Kompositionen auch ohne... direkt also am Klavier also oder an einer Tastatur entstanden sein, sondern einfach nur in seinem Kopf, weil sie halt so funktionalisiert, mathematisch, wenn du willst, eigentlich durchstrukturiert sind.
Ich glaube, das ist auch so, ja.
Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja. Also genau, wir wissen es wahrscheinlich nicht genau. Ja. Also er hat ja schon irgendwie auch, was war sein Lieblingsinstrument? War das...
Cembalo wahrscheinlich?
Nein, die Orgel natürlich. Nein, nicht das. Und er hatte so eins zum Komponieren, das hatte nur eine Seite und diese Seite, also pro Taste. Und die konntest du auch so ein bisschen modifizieren mit so einem Pedal. Ich hatte auch mal so ein Ding, wie hieß denn das?
Nie gehört.
Klavichord ist es.
Ein Klavichord, achso, okay.
Ja.
Ich dachte, jetzt kommt die Gambe. Das ist ja auch in der Evolution der klassischen europäischen Musik so, dass Klang immer wichtiger wird. Es ist bei Bach zum Beispiel auch relativ egal, wer was spielt, auf welchem Instrument das ist. Also es gibt ja auch von Bach Transkription von Vivaldi-Violinkonzerten, wo er das dann so aufs Cembalo gepackt hat, was eigentlich gräuselig klingt. Und es ist ja zum Beispiel auch so das, was ich so einen Bach-Cello-Suiten oder Violinsonaten und so, die kann man auf allen möglichen Instrumenten spielen. Ist völlig egal. Nicht völlig egal, aber es spielt nicht so eine Rolle. Wäre natürlich jetzt ein Chopin-Prelude, das ist fürs Klavier geschrieben. Das
ist fürs Klavier geschrieben.
Genau. Ja. Und das ist auch sicher auf dem Klavier komponiert, wie du sagst.
Natürlich, ja.
In Tonarten, die gut auf dem Klavier liegen, in bestimmten Spieltechniken, die gut auf dem Klavier liegen. Ganz also genau. Die Linien.
Ich sage ja sogar bestimmte Tonarten, die besonders da genau richtig und gut klingen und so.
Also Bach schreibt auch dieselben Linien mit diesen ganzen Figurationen und Sequenzen, die schreibt er für alle Instrumente ungefähr gleich. Da gibt es jetzt keinen riesen Unterschied, ob das jetzt für Flöte oder Cello ist.
Ist ihm egal.
Ja, also es wird ein bisschen so natürlich auf Tonarten geachtet oder Spieltechniken mal dann. Aber
aber dieser Fugenkanon, also ich meine, das ist doch einfach durchdekliniert. Da werden alle Tonarten bedient.
Genau. Das
Quarten- oder Quintenabstand oder so, ich habe keine Ahnung. Also eben so hintereinander, da wird einfach, geht man einfach durch.
Genau, das ist das wohltemperierte Klavier ist ja sowas, was alle kennen. Das ist ein Werk, da wurde ein Klavier konstruiert oder Cembalo oder sowas in einer bestimmten Stimmung, die erlaubte, in allen Tonarten zu spielen. Davor hat man so andere Stimmungen benutzt. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Mitteltönig, glaube ich. Werkmeisterstimmung und so. Das sind Stimmungen, die sind viel näher an der Naturtonreihe, also an dem mathematischen Verhältnis der Schwingungen, also der Obertonreihe. Das können wir auch nochmal separat machen. Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Und das wohltemperierte Klavier, was auch nicht das heute, nicht die gleichschwingende Stimmung von heute ist.
Ja.
Aber trotzdem war es da möglich, relativ gut in allen Tonarten zu spielen. Und da hat er sich gedacht, ich schreibe jetzt mal für jede Tonart ein Präludium und eine Fuge. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er es zweimal gemacht hat. Es gibt zwei Bände, in Dur und Moll jeweils. Und benutzt da ja auch total beschissene Tonarten. Es ist ja auch Cis-Dur.
Ja.
Präludium und Fuge in Cis-Dur, was wirklich die Hölle zu lesen ist. Das würde man eigentlich in Des-Dur notieren heutzutage. Aber genau, aber das ist.
Ja.
Also, weil es da wirklich 25 Kreuze gibt in Cis-Dur. Das ist eine absolute Horrortonart.
Ja.
Genau, naja. da kamen wir drauf, das war nur mein kurzer Versuch nochmal dieses, auch um jetzt stupid geklungen zu haben, sorry, ein bisschen herzuleiten, warum Bach eigentlich so eine große Rolle spielt. Und er sagt dann wiederum, ich hab's nicht mehr so ganz auf dem Schirm, er sagt irgendwie, Bach ist so groß und so jenseits, das ist irgendwie blödes über Bach zu sprechen, oder weißt du das noch?
Ja, also ich glaube, als Musiker, man hat das Gefühl, dass der natürlich so über allem steht. Und ich glaube, Rick Beato zitiert von Pat Metheny das Zitat, compared to Bach, we all suck.
Ja.
Auch das klingt ja ultra dumm. Also,
ja. Ja, stimmt.
Natürlich hat man trotzdem das Gefühl, wenn man dann halt, ne, sich ein bisschen mit Bach befasst, ja, shit. Also, das ist halt, diese Klarheit wird wahrscheinlich so nicht mehr wieder vorkommen. Also es wurde jetzt gemacht, das wirst du nicht kopieren können. Das ist jetzt da. Natürlich bezieht man sich darauf, wenn man einmal sich damit befasst hat. So.
Ja.
Und hat immer das Gefühl, dagegen kann man eigentlich nichts mehr, da kann man eigentlich nichts mehr draufsetzen.
Ja.
So, aber allein das klingt ja schon wieder so ultra dumm, weil
ja.
Keiner will aufhören, Musik zu machen, nur weil es Bach gibt. Ich glaube irgendwie sowas.
Es ist ja auch ultra dumm, weil es ist noch sehr, sehr viel nach Bach passiert. So, einfach, und Bach hat auch ganz viele Sachen nicht gemacht. Bach steht nur einfach so als Monolith da, was diese komplexe Harmonik angeht und auch so diese Eleganz in Stimmen und auch das Dudelige.
Das Dudelige.
Ja.
Ja, und die Klarheit. Und genau, ich fand es dann auch nochmal interessant, weil ich hatte ja vorhin gesagt, Brett Mehldau für mich so der letzte nachahmbare Pianist. Vorher hatten wir Keith Jarrett. Er hat auch nicht mehr so viel negiert, den Einfluss von Bill Evans. Fand ich auch interessant, weil damit war er früher sehr beschäftigt, in seinen Liner Notes sich von Bill Evans zu distanzieren, weil er eigentlich so auf Monk eigentlich, glaube ich, und Hancock oder so, ich glaube, mit Monk hat er sich eigentlich viel mehr identifizieren können oder so. Das kam jetzt gar nicht mehr so durch.
Gab es da wirklich eine ich habe das nie oder habe es nicht in Erinnerung,
dass
ich das mal gelesen habe. Da steht dann immer drin, ich habe nichts mit Bill Evans zu tun, oder?
Ja, das wahnsinnig genervt. Ja, es gibt es, glaube ich, in zwei Liner Notes von diesen Art of the Trio oder Elegiac Circle. Da steht das irgendwie drin. Und ich glaube, es hat ihn natürlich auch genervt, weil Bill Evans von der Biografie dann mit diesem irgendwie im Heroin drin und er hatte ja auch da mal eine schwere Phase, was das anging und so, dass das halt so immer dieser romantische Bezug, den Bill Evans ja auch nachgesagt wird und so, und da wollte er sich, glaube ich, von emanzipieren. Das war jetzt gar nicht mehr so sein Ding. Er meint, also er hat ihn schon mehrfach erwähnt, man merkte schon so, das wird schon irgendwas miteinander zu tun haben. Ich fand es aber auch spannend, dass er dann auch sich natürlich viel mit dann Leuten befasst, wo wir auch sagen würden, ja, die kann man auch noch ganz gut nachmachen. Also wenn, sag ich, lass es McCoy sein, Herbie Hancock, Bill Evans natürlich. Und dann, als es darum geht, dass er irgendwie mal jemanden ansagen soll, also der heutzutage ähnlich große Kennung hätte in seinem Spiel, nennt er den Pianisten Sullivan Fortner. Und den kannte ich gar nicht.
Ich auch nicht. Wollte ich auch nochmal reinhören, habe ich verpasst.
Ja, habe ich reingehört und ist auch ganz, ganz spannend. Aber was mir dabei vor allem auffällt, ist, dass der wahnsinnig an Brett Mehldau orientiert ist.
Okay. Ja, ja.
Also, das fand ich irgendwie interessant. Und ich dachte, ja, das bestätigt so ein bisschen ja meine These. So, vielleicht kommt da jetzt einfach auch nichts mehr. So. Also vor allem nicht in dieser modern Jazz-Sprache. Du hast ja auch mal die Theorie geäußert, vielleicht ist das irgendwie auch irgendwann auserzählt. So. Also zu einer Zeit, da reden die auch drüber, zu einer Zeit in den 60er Jahren war es halt noch möglich, mit halt so Quarten-Voicings auf einmal einen krass markanten neuen Sound zu kreieren.
Ja.
So, das ist dann halt was wahnsinnig Neues, kam vorher keiner drauf. Es gibt da natürlich irgendwann auf der Tastatur ist ja so ein Limit erreicht.
Ja.
So komplett neuen Klangfarben.
Ja.
Und vielleicht ist es dann auch einfach, hat das eine zeitliche Komponente, die gegen uns arbeitet, wenn wir versuchen wollen, was gänzlich Neues zu kreieren.
Ja,
kann
klar.
Schon sein. Vor allem in so einem Jazz-Klang-Idiom. So, ne?
Na, was es jetzt ja also in der Gegenwart viel gibt, ist auch so bei so Pianisten, die eher so aus dieser Millennial-Generation kommen oder noch jünger, die beziehen sich jetzt ja viel wieder auf Hip-Hop zum Beispiel.
Ja.
Das hast du ja bei Brett Mehldau gar nicht. Das hast du vielleicht bei Robert Glasper so ein bisschen aus der Altersklasse noch. Da wird habe ich das Gefühl, das ist was, wo harmonisch viel gesucht wird, so in so Loops mit so Hip-Hop-artigen Akkorden. Wobei Hip-Hop-Akkorde ist natürlich total Schwachsinn, weil das ist ja auch irgendwie samplebasiert und rausgeschnibbelt aus irgendwas. Genau, aber das höre ich da eher. Ich finde das aber trotzdem ganz toll, was du vorhin auch schon anzitiert hast, wenn er sagt, man muss irgendwie über diese Stücke anders spielen. Man kann nicht einfach, er erklärt das dann am Beispiel von Blackbird, man kann nicht von den Beatles, man kann nicht einfach sagen, okay, das ist jetzt hier G-Dur, A-Moll, G über H, C, Cis halb vermindert. Und so. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil man merkt, da ist wirklich eine Ernsthaftigkeit zu sagen, ich lasse auch eine mal andere harmonische Konzepte oder vielleicht auch eher horizontale melodische Konzepte oder sowas da rein in mein Spiel und nehme die genauso ernst wie dieses Jazz-Spiel Akkord an Akkord an Akkord an Akkord.
Ja, ne? Genau. Bei Blackbird ist es ein gutes Beispiel, weil da ja die offene Seite die ganze Zeit mitklingt. Ich glaube, es ist das G.
Das G.
Und das G ist immer Teil aller Harmonien, die sich da minimal verschieben. So, ja. Das ist ja auch teilweise einfach durch die Beschaffenheit des Instruments, wie du halt auf der Tastatur, wie heißt das Ding, Griffbrett, wie du da hoch und runter rutschen kannst und so. Dadurch entsteht dieses Stück, dadurch entsteht eine eigene harmonische Sprache, die so auszudrücken, als wäre es Jazzmusik total albern. Aber er will trotzdem unbedingt herausfinden.
Ich spiele es jetzt extra langsam, weil die zweite Note ist
immer das G.
Ja, genau.
Genau.
Ja, das finde ich nämlich interessant, wie respektvoll er über diese Gitarrenmusik spielt und diese Pickings. Und dann, das fand ich übrigens sehr beeindruckend, er demonstriert dann an einer Stelle, wie er versucht, dieses schwingende Seiten am Klavier nachzumachen. Das heißt, du spielst
von Old Man das Intro, ne? Von
Neil Young. Und später macht er das nochmal, dass er dann sagt, also es ist dann nicht, jetzt mal irgendein Beispiel, wohltemperierte Klavier und das E würde frei klingen, dann spielt er nicht, sondern also dass diese, das so bestimmt, oder das G würde weiter schwingen. Dass er er hat dann das ist auch sehr viel, das klingt, wenn er das, also bei mir klingt es natürlich scheußlich, aber wenn er das macht, klingt ganz leicht, aber es ist halt auch total schwer, was weiß ich, so arpeggierte Figuren so differenziert zu spielen. Und ich fand auch nochmal wirklich total interessant, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil er sagt, das ist jetzt gar nicht, weil ich denke immer, das ist so an Klassik orientiert, so also dieses Prinzip Alberti-Bässe. So, also diese gebrochenen Figuren auf dem Klavier und dass er sagt, nee, das ist eher am Picking. Eher am Gitarrenpicking.
Ja.
Das war mir gar nicht so klar. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das vielleicht auch ist diese hier deine Freunde aus der Neoklassik, bezieht sich das auch auf Gitarrenpickings am Klavier?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Irgendwie, ja.
Ist da so viel Alberti-Bässe bei denen?
Nein, also so, ja. Also,
aber so.
Also so diese. Also so
Patterns. Also
ja, Patterns, genau. Ja. Das fand ich ganz interessant.
Ja, kann sein. Ich meine, da sind wir natürlich alle irgendwie drin verhaftet. Also es kann natürlich irgendwie, durch die Popkultur kann natürlich irgendwie sein, dass das, also wahrscheinlich eher als jetzt durch den Original Alberti-Bass.
Nee, genau. Also aber ich meine solche, dass dann wieder, Gitarre spielt ja eine sehr untergeordnete Rolle so vor Mitte des 20. Jahrhunderts, sag ich mal. Und dominiert dann aber so die Musik der letzten Jahrzehnte.
Und da sagt er ja auch, dass die Gitarre ihn in seinem Klavierspiel total geprägt hat, durch zum Beispiel diese Verbindung der 3 und der 4, die er mal gleichzeitig spielt, was ja im universitären Kontext eigentlich absolut verpönt ist.
Ja. Ja. Da gibt es ein total prominentes Beispiel, jetzt zum Beispiel Yellow von Coldplay. Was so funktioniert.
Ja.
Ich spiele hier eigentlich H-Dur, aber die ganze Zeit klingt ein H und ein E mit.
Genau. Und auf der Gitarre klingt das absolut natürlich.
Ja. Genau, das sind so, das sind ganz gitarrentypische Spielweisen.
Genau, es ist ganz natürlich, dass es halt in den Jazz übernommen wurde. Das meinte er, hätte er dann bei Peter Bernstein gesehen und hat es einfach dann aufs Klavier übertragen. Und da ist ja tatsächlich eine Klangfarbe entstanden, die man so nicht kennt, wo man sofort weiß, Brett Mehldau. So,
ja.
Das kennt man nur von ihm, also in der Art und Weise, wie er es auch spielt. Rick Beato meint natürlich auch, die Art und Weise, wie er Blue Notes spielt und so, wäre eindeutig unverkennbar.
Ja.
Er stellt manchmal echt so doofe Fragen und Brett Mildau ist pariert wunderbar. Ganz am Anfang, wie er meint, so hier, wenn du hier mit Chris Potter die letzten Aufnahmen gespielt hast, da machst du ja ein ganz anderes Comping, als du es vor 20 Jahren gemacht hast. Und er, also Brett Mildau hat überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwie darauf einzugehen, dass er sich irgendwie groß verändert hätte oder so, oder sein Bild auf Musik, sondern sagt einfach so, ja, das liegt einfach daran, dass der halt einfach schon so viel harmonisches Material mitbringt, da brauche ich nicht so viel reingeben an, also so volle Akkorde, mal einfach weniger. So, also ganz einfach ihn auch so ausgehebelt. Das finde ich immer, finde ich sehr gut, weil Rick Beato, der braucht ein bisschen Gegenwind. Der ist, findet sich manchmal ein bisschen zu klug.
Ja, lustig, ich finde das, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, sondern ich finde wirklich an Rick Beato auch eigentlich ganz toll, dass der halt eben doch kein Vollblut-Jazzer ist. Und da ist der für mich so ein bisschen so die Stimme des Volkes. Das finde ich, ich mag das eigentlich sehr gerne, dass es so eine leicht, was leicht Naives hat oder jetzt jemand, der meint, er hätte einen Hot Take und dann ist das gar nicht so hotter Take. Ja, ich genieße das sehr, wie er interviewt.
Ja, es ist schon, irgendwie, wir unterhalten uns jetzt irgendwie eine Stunde darüber oder was. Es ist schon sehr reichhaltig, muss man ja so sagen. Und das kriegt ja noch nicht wirklich nicht jeder Interviewer hin. Das würde ich auch mir natürlich vom Deutschlandfunk jetzt mal wünschen. Liebe Grüße.
Ja.
Vielleicht mal so ein Format mit Helge Schneider oder so, keine Ahnung. Weil eigentlich gibt es da einen Bedarf für. Wir freuen uns drüber.
Ja, total.
Ist auch so geil, wie die beiden alten grauhaarigen Herren dann sitzen und Brett Mildau spielt irgendwie seine Version von Hey Joe und
gibt irgendwie
an mit seinen Sus- und Terz-Umspielungen und Rick Beato einfach so genießt,
ist am Enjoying,
I love that.
Da ist er, das ist, und da, aber das finde ich aber auch, das ist natürlich auch toll an so einem Langformat, wenn er sagt, wow, das war so schön, kannst du bitte nochmal eine Minute länger spielen?
Ja, ja.
It's so beautiful.
You're killing me.
Aber na klar, da ist also... Das ist, da geht natürlich, da fliegt ihm der Hut hoch. Das ist herrlich. Aber wenn wir nochmal über die alten Herren reden, ich würde kurz einen Abstecher machen nochmal zu Mode und Fashion.
Ja.
Also da muss ich sagen, also Rick Beato habe ich ja auch nochmal, ich finde, der ist irgendwie auch so seinem, also als älterer Grunge-Herr immer so ganz gut gekleidet. Der ist ja, hat, finde ich, auch hat eine gute Haut, sehr gepflegt, die Haare toll und das wurde auch besser im Laufe der Jahre bei Rick Beato und viel so diese Jeanshemden. Ich weiß nicht, dieses Converse-Sondermodell, was er da trägt, das finde ich also absolut geschmackslos. Aber sonst Rick Beato eigentlich recht stabil, so in seinem, also passend gekleidet. Was ist aber bei Brett Mildau los?
Eigentlich mit diesem auch komischen beschrifteten Pulli.
Ja, dieser Desigual-Pulli mit so einem ganz großen Print auf dem Arm, so eine Zipperjacke, blaues T-Shirt drunter.
Ja.
Und dann diese Zipperjacke von Desigual mit so einem großen Print, so am Ärmel lang. Pottenhässlich.
Ja, also er war nie bekannt für seinen prägnanten Modestil, muss man wirklich sagen.
Also und da würde ich sagen, Bill Evans...
Pat Metheny, der immer seinen modischen Ringelpulli immer anhat.
Ja, das ist ja zumindest eine Marke und auch
Gute Frisur.
John Scofield auch immer in so einem bisschen leicht country-esken Ding oder zumindest irgendwie Anzug. Und da muss man halt auch sagen, so, da ist auch ein Bill Evans einfach weiter vorne, wenn er da in den 70er Jahren in seinem grob gestrickten Wollanzug in Bienengelb sitzt.
Ja.
Und dann auch noch eine völlig verbeulte Jeans und diese Kombination aus Jacke und Hose verkürzt seine Beine irgendwie auf eine absurde Art und Weise. Und dann so komische Gesundheitstreter. Weil also Brett Mildau ist ja wirklich, das ist schon ein hübscher Kerl irgendwie auf seine Art. Und wenn man den mal ordentlich anziehen würde.
Er hat auch Tattoos.
Hat er Tattoos. Ja, guck mal, der hat irgendwie, aber das ist wirklich unter aller Kanone, wie er da sitzt.
Ich weiß noch, dass ich hatte meine Eltern mal in Amsterdam, als sie mich dort besuchten, auf ein Brett Mildau-Konzert geführt im BIM-Haus.
Ja.
Und sie waren auch sehr verstört über seinen Auftritt. Also sie fanden das super. Also gerade diese Verbindung Hochkultur, sie haben das schon gemerkt. So immer, wenn er alleine gespielt hat, das ist ja alles sehr klassisch und so. Hat ihnen schon gefallen. Aber was sie auch sehr verstört hat, war der modische Auftritt. Weil er hatte ein viel zu großes Hemd. So.
Ja.
Und dann mussten sie aber sagen, also der will das so. Der weiß genau, dass er damit auftritt und der möchte das so. Also es kann ja auch so, genau, dieses kann ja auch eine Form von Understatement sein und so. Das ist, liegt die Musik im Vordergrund. Ich brauche das nicht oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall auffällig. Das ist, dass der jetzt offensichtlich keine Styleberatung konsultiert. Ja.
Nee. Und da muss man wirklich sagen, auch auf allen, wenn man sich so Pressefotos anguckt mit seinem Trio, er ist immer der schlecht gekleidetste irgendwie. Das ist wirklich, und auch gerade Hosen völlig schlecht sitzende, verbeulte Hosen und so komische Bootcuts. Ah, das ist es wirklich scheußlich.
Ja, aber ich meine, der ist halt beschäftigt.
Also der ist beschäftigt.
Der ist halt ganz woanders. Sorry, Felix, der kann halt nicht zum H&M gehen.
Ja, also ich glaube, da lieber so einen schönen Desigual-Pulli mit so einem großen Print. Das ist wirklich unmöglich.
Ja.
Bin mal gespannt, ob das ja, vielleicht ist er aber auch so ein bisschen jetzt Jazz-Influencer und wir sehen jetzt bei der Jam-Session viel Desigual und große Prinz. Mal gucken, ob das in nächster Zeit passiert.
Ach, es ist herrlich. Es war wirklich herrlich. Ich finde auch schön, man sieht ihn auch zweifeln, also sowohl, wenn er da über Bach redet und irgendwie sich selber irgendwie doof vorkommt. Ich glaube, er fühlt sich auch unwohl, als er sowohl Neil Young, bricht ja sofort ab, als er den nachmacht und auch John Lennon später so. Ich glaube, da merkt er, der ist ein richtiger Zweifler da auch. Also das ist jetzt nicht hier seine Rolle und so. Dann diese Erinnerung an das Jacob's Letter Album. Das hat mich ja voll erinnert. Da war ich ja voll Brad. Ich glaube, ich habe das nie erzählt. Ich hau die Story jetzt mal kurz raus. Ich habe nämlich genau zur gleichen Zeit ein Album rausgehauen, was ich nie als Album raushauen wollte, weil auch Corona war. Und das ist halt entstanden, weil mich ein holländischer Blog mal gefragt hat, ob ich ein Mixtape erstellen möchte.
Ja.
Und ich dachte so, Mixtape, hab ich keinen Bock. So, aber ich hatte ein bisschen Zeit und dachte, na gut, dann kann ich ja einfach so tun, als würde ich ein Mixtape erstellen und mache so ganz absurde Musik selber und beschrifte die dann halt so mit so komischen Titeln und unterschiedlichsten Bandnamen, die ich dann irgendwie nur ich kenne quasi. Und hab das dann abgeschickt und dieser holländische Blog hat das abgelehnt, weil sie meinten, das sei nicht klassisch genug. Die wollten eigentlich nur so Klaviermusik. Ich hatte halt gedacht, so ein Mixtape heißt ja verschiedene Musikarten so möglichst irgendwie so, also um ein Thema herum. Vielleicht Piano war schon präsent so, aber halt hab so ein bisschen rumprobiert so. Also gibt's auch so elektronische Ausflüge und solche Sachen, aber es ist wirklich ein Album, auf das ich jetzt im Nachhinein nicht sagen würde, da bin ich so nicht stolz drauf, aber es sollte nämlich auch nie eins sein. Also mein Management hat dann, als Corona losging, es einfach Universal gezeigt. Die haben gesagt, ach Mensch, das klingt doch super, das bringen wir jetzt raus. So, und da waren wir natürlich dann erstmal dankbar diesem holländischen Blog, der das nicht haben wollte. Und ich musste mich kurz an den Gedanken gewöhnen, dass das jetzt so veröffentlicht wird, so als Lambert-Album. Und auch mit damals schon mit diesem Gefühl so, ich weiß nicht so. Aber irgendwie dachte ich ja, aber irgendwie ist es schon was Spezielles und Neues. Und man kann ja jetzt gerade auch, wo ich jetzt eh nicht live spielen kann, so kann ich, ist ja vielleicht auch okay, dann mich von so einer anderen Seite zu zeigen und so. Und es war in der Rezeption seit langem dann natürlich das beliebteste Album. Also ich hatte da mehrere Doppelseiten in irgendwelchen Elektronikmagazinen und. Also es kam im Feuilleton total gut an. Aber im Streaming natürlich deutlich weniger, aber das war egal. Also es wurde dann so als Erfolg gewertet, weil man mich so anders platzieren konnte, bla bla bla. Ja. Ich dachte nur so im Nachhinein, das ist eigentlich genau das. Da war halt dann genau diese Situation, man macht halt dann irgendwie so ein Album, es wird irgendwie was ganz anderes so. Ich würde auch sagen, ich möchte mich jetzt nicht von meiner Kunst distanzieren, so, ne? Es sind immer noch geile Sachen drauf und so, aber es ist natürlich nicht das, wo ich sagen würde, ey, da ist mir der super Wurf gelungen. Aber es gibt tatsächlich, genau, Leute da draußen, ich habe da von Bramen Anruf bekommen, meinte, jetzt habe ich endlich verstanden, was du mit diesem Lambert-Ding überhaupt vorhast und so. Ja. Und also es gibt Leute, die halt genau sowas dann natürlich suchen und gut finden und so. Aber da musste ich echt dran denken, so dass halt einfach so die Verwertungslogiken, wenn du halt so drin bist, so sollst du irgendwie ein Album machen und dann auf einmal ändert sich die Lage, hatten wir ja letztens drüber geredet, so.
Ja.
Und reagiert man irgendwie und dann passieren solche Dinge. Da ist die Musikindustrie auch einfach witzig. Also ich finde es dann auch einfach lustig, dass sowas geht.
Ja. So. Absolut.
Und das irgendwie wirkte es so, als wäre dieses Jacob's Ladder Album von Brad Miller auch genauso. Also er hätte so, irgendwie mega cool, da ist irgendwie was entstanden, aber so richtig, richtig gut, weiß ich nicht. Ist nicht so das, was ich eigentlich machen will und so.
Ja.
Naja, braucht jeder Künstler wahrscheinlich so ein. Gut, du hast noch Nachträge, oder?
Ach so, wollen wir die jetzt wirklich machen? Nee. Lass uns, ich habe noch eine Frage an dich zu Brett Mehldau und dann würde ich es auch lassen. Dann machen wir doch mal hier so eine schöne monothematische Folge. Wir sind ja auch haben ja ein paar Abschweifungen gemacht, glaube ich, oder? Das große Brett Mehldau Special. Ja. Oder wie nennt Markus Brett Mehldau nochmal?
Bob Moldau.
Genau. Ich hatte mich noch gefragt, so jetzt mal so ein bisschen küchenphilosophisch über Klaviermusik. Mir ist irgendwie an Brett Mehldau ist mir nochmal aufgefallen, auch wenn er diese Beatles-Stücke spielt, auch gerade Solo und so. Wenn man auf einem Klavier so einen Popsong spielt, ist das doch schon immer gar nicht so weit weg von so einem Barpianisten, der einen Beatles-Song spielt. Also irgendwie das Klavier mit diesem neutralen oder eher lieblichen Klang, der so keinem wehtut und auch so Möbelstück-Qualitäten hat. Ne? Also Erik Satie, Musik als Möbelstück, da wird ja auch das Klavier genutzt. Was ist denn da eigentlich so der Unterschied oder die Stilmittel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bretton Mehldau und mir im Steigenberger?
Hast du nicht diesen schönen Begriff Schöpfungshöhe irgendwie ins Spiel gebracht?
Ja, aber ich probiere das so ein bisschen mal so. Mir schon klar, dass das was anderes ist. Ich bin nur so ein bisschen auf der Suche danach, weil es ist ja trotzdem sehr niedrigschwellig, weil es dann doch auch sehr lieblich ist alles und so. Und das ist also, wo wir ja sonst versuchen, auch im Jazz oder in so eher so progressiver Musik, dass das immer irgendwie so ein bisschen edgy ist alles und rau und neu. Ist ja, wenn Bob Moldau dann Here, There and Everywhere Solo-Piano spielt, das ist ja dann doch auch wieder sehr süß alles und so, ne? Also hast du da irgendwie Ansätze zu sagen, was ist denn da eigentlich jetzt das Besondere daran? Ist ja so ein bisschen wie, es gibt halt Rotwein, gibt es natürlich aus dem Tetrapack und dann in ganz teuer und dann sagen die natürlich die Rotweinfans, wie kannst du das trinken? Und dann sagen andere Leute, für mich schmeckt das alles gleich.
Ja, also da gibt es natürlich eine Problematik, weil ich glaube, Bretton Mehldau gibt sich da am meisten Mühe, auch die Produktion des Originals mit einzubeziehen in seine Interpretation. Aber da ist ja genau die Krux. Wenn er dann halt Paranoid Android nachspielt, das ist ein Stück, finde ich, das lebt sehr von der Art und Weise, wie es produziert ist.
Ja.
Und ab dem Zeitpunkt, wo das halt dann auf Klavier erklingt, hat man relativ schnell, und das ist, glaube ich, was du meinst, auch so einen Dallmayr-Prodromo-Gefühl.
Genau, ja, das Dallmayr-Prodromo-Gefühl, genau.
Ja,
so nennen wir die Folge.
Stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen eine Problematik. Da könnte man ihm so ein bisschen Geschmacklosigkeit vorwerfen. Mhm. Ist es das, ne? Also, aber ich weiß nicht. Es ist halt, da greift so ein bisschen das Argument der Schöpfungshöhle. Also, es ist halt einfach so gut gemacht.
Ja.
Und so speziell. Und dann ja auch immer, du sagst, er ist als jemand, der ja selber Stücke schreibt, jetzt nicht sonderlich bekannt und so.
Ja.
In der Interpretation ist er ja einfach sowas von weit vorne. Also selbst wenn er einen Paranoid Android spielt, hörst du ja trotzdem die Art und Weise, wie er es interpretiert, ist halt so sehr sein eigenes Ding, dass du ja schwer sagen kannst, ja Mensch, das kann ich im Steigenberger auch hören.
Ja, aber du könntest es theoretisch ja hören. Das ist ja, aber
also das habe ich doch gerade versucht zu sagen.
Ja, genau,
nicht so, wie er es macht. Ja, ja.
Also, na, weiß ich nicht. Ich könnte schon viele Bretton Mehldau-Aufnahmen auch im Wartezimmer von meinem Zahnarzt laufen lassen, ohne dass jetzt die Leute sagen würden, oh, was ist das Freakiges? Das geht jetzt mit anderen Sachen nicht, mit Cecil Taylor.
Und das
glaube, das ist auch das mit Bretton Mehldau auch. Man das überschätzt, dass es, glaube ich, auch nicht wirklich durchgehend funktioniert, weil er ja aus dem Stück dann auch einfach ein Riesenkarussell macht.
Richtig.
Also es ist nicht die Peaceful Piano Playlist, die damit bedient
werden kann. Nee, ist es nicht.
Aber es ist trotzdem ja irgendwie eine sehr feine Kunst und differenzierte. Und das ist kein großes Statement. Also das ist ja auch das, was ich so toll finde, wenn er über diese Picking spricht und wie er das umsetzt und wie er sich dann Gedanken macht über, was weiß ich, rhythmische Verschieber und sowas. Da wird wirklich mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der andere Leute, was weiß ich, Wayne Shorter-Kompositionen versuchen zu durchsteigen, die dann auch später mal Thema sind in dem Interview, versucht er das ja bei diesen Popsongs und so. Und das ist auch interessanterweise, wird ja Bretton Mehldau auch nicht so richtig der Vorwurf gemacht, so eine Art Cocktailpianist zu sein. Trotzdem habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass das ja doch irgendwie da auch so ein bisschen drin ist.
Auch mit,
und es ist nicht so trennscharf. Es ist nicht was ganz anderes. Sondern es ist eigentlich so eine sehr gute Version von Cocktailpiano.
Ja, ich will nicht so mit einsteigen, da zu sehr Fan wahrscheinlich, aber ja, ich weiß ungefähr, wo
das Liebliche herkommt. Meine ich.
Ja, ja. Aber ich meine, wie soll das nicht mit in dieser Musik drin sein? Also er ist sowohl ein absoluter Romantikliebhaber, er ist Popkultur verhaftet. Wie soll das möglich sein? Vor allem, wenn er selbst die Interpreten die Art und Weise, wie sie reden kann, so gut nachmachen kann. Wenn das so sehr in der DNA ist, das halt bis aufs Letzte quasi jetzt neudeutsch auszuchecken, dann ist das doch klar, dass das halt auch Teil dieser Musik sein muss. Ich würde sagen, ja, am Ende gewinnt die Schöpfungshöhe und es ist halt eben das Gefühl von Dallmayr Prodomo, es kommt hin und wieder dann auf, aber es ist wirklich auch nur gesagt, es ist kurzlebig. Also
ja, ja.
Es ist, wie gesagt, ist kein Stück da, was letztlich dann, glaube ich, in der Arztpraxis letztlich bestehen würde und auch nicht auf einer Peaceful Piano Playlist,
ja,
weil dann doch zu viel los ist.
Ja.
Und es doch zu reichhaltig ist.
Ja. Ich bin ja auch Fan und ich finde es auch eine ganz feine Kunst. Ich finde das nur interessant, dass ja, wenn wir so über Ästhetik urteilen, sehr schnell so Hop- oder Top-Urteile gefällt werden.
Ja.
Ne? Und
ja, bei ihm nehmen wir uns Zeit. Das stimmt ja auch. Also du hast ja recht, wir verzeihen ihm all diesen Quatsch.
Ja.
Also er hat da ja auch selbst da den bestmöglichsten Ansatz. Also das beweist ja dieses Interview. Das ist hat ja schon irgendwie Hand, ja, Hand und Fuß, wenn er das
absolut
alles miteinander verbindet.
Ja. Absolut, genau. Aber es ist auch alles genau. Von anderen Leuten wäre mir, würde ich dann so, wenn hier Bach und Variation und dann wird nochmal ein Schubert-Lied mit einem Tenor aufgenommen und sowas. Da würde ich an anderer Stelle sagen, eieiei. Was ist denn das jetzt? Also bisher, wie wir auch bei Keith Jarrett sagen, ach Mensch, ja, dass du jetzt aber auch nochmal jetzt hier ein Cembalo-Konzert aufnimmst und so.
Andererseits. Ja, das sind halt auch tatsächlich Sachen, die ich mir nie angehört habe von ihm. Also wenn er da mit der Opernsängerin dann irgendwie jetzt gemacht hat. Das ist nicht, dass ich da mit ihm ins Gericht gehen würde, finde ich schon schön, oder dass das macht, aber es ist nichts, was mich jetzt an ihm sonderlich interessieren würde, dich ja auch nicht. Ne?
Also, nee, nein. Also
schön für ihn.
Ja, ja, ich finde das auch total okay und ich glaube, das siehst du ja auch für dich auch so, es ist total okay, als Künstler einfach zu machen, worauf man Bock hat und dann vielleicht auch mal irgendwie sich zu vergaloppieren, wie du das jetzt auch über deine Corona-Platte sagst, so, ne?
Ja.
Das ist ja auch total okay und so.
Genau, das ist irgendwie okay.
Wie gesagt, am interessantesten auch so zum Einstieg, glaube ich, Trio-Platten, ne? Das ist so ein bisschen, finde ich, so.
Ja, und die Lago natürlich.
Also ja, habe ich jetzt, wie gesagt, habe ich vorher nochmal gedacht, vielleicht doch auch nicht so gut gealtert, weil irgendwie auch wieder so eine Jazz-Version von Radiohead. Aber gut, ist eine schöne Platte. Ich würde sagen,
ist eine schöne Platte.
Ja. Interessant ist
Art of the Trio 2, 3, 4, 5, alles geil.
Ja, ja, und dann auch, wenn Jeff Ballard
statt
Day Is Done. Day Is Done, genau, das sind tolle Platten. Und es ist halt dann doch niedrigschwellig, Brett Mehldau.
Ja, genau.
Also dieses permanente Covern von Popsongs ist, macht den Zugang wahnsinnig niedrigschwellig.
Muss man sagen, genau.
Ja.
Es ist nicht nur für Jazzfans.
Genau, weil ja viele Leute auch bei Jazz irgendwie damit fremdeln, oder das ist alles so schief und ich verstehe die Harmonik nicht, oder es ist halt alles Oll und immer Swing und das klingt ja wie der Tanzthema meiner Oma oder wie Zirkusmusik. Das ist halt bei Brett Mehldau nicht so, weil man immer sagen kann, ach toll, was der jetzt aus Wonderwall macht. Das ist immer so ein Argument für Brett Mehldau. Und man fühlt sich, man hat halt auch das Gefühl bei dieser Musik, und das ging mir auch so in meinen Studienjahren so, man hatte das Gefühl, ah, guck mal, Jazz kann doch irgendwie heutig sein.
Ja, genau. Ja, genau. Man hatte das Gefühl, genau, es kann irgendwie was mit uns zu tun haben.
Genau.
Der aktuellen Popkultur auch und so. Da gibt es noch Leute, die haben da auch einen Blick für. Das fand ich auch immer wichtig, ja.
Ja.
Also fand ich auch gut an ihm. Ja. Und das ist, ich meine, deswegen sind wir ja auch Esbjørn Svensson damals verfallen. Da hattest du das Gefühl ja auch, der hat jetzt keine Covers gemacht, so,
ja,
aber du hattest ja genau das Gefühl, so, der hat einen Blick darauf, was gerade so passiert.
Ja, genau. Das ist Musik, die hat irgendwie mit meiner Zeit zu tun und mit mir und ist nicht, erzählt nicht aus vergangenen Dekaden.
Genau. Dann würde ich sagen, wäre es vielleicht einmal an der Zeit, dass wir den Podcast auf einer heiteren Note beenden.
Ja.
Helge Schneider kann von seiner Rente die Miete nicht zahlen, habe ich gelesen.
Ja, er kann gerade seine Miete zahlen, war, glaube ich.
Aber er muss fürs Essen muss er wieder auf Tour gehen, deswegen geht er jetzt wieder auf Tour. Das möchte ich ja eigentlich nicht. Ich möchte, dass Helge Schneider Multimillionär ist. Ja,
ich glaube auch bei Helge Schneider, ist jetzt ohne ihn zu kennen oder sein Umfeld, es gibt ja manchmal auch so, der war eine Zeit lang ja auch bei Social Media aktiv und hat dann auch immer gern mal von zu Hause gesendet. Der hat, glaube ich, einen Fuhrpark in der Garage, der hat 1 Million Musikinstrumente, der hat wahnsinnig viel Platz da. Ich glaube, der lässt es sich gut gehen. Hat wahrscheinlich
auch mehrere Kinder und so. Und
da habe ich auch, heißt, das sei eine erstaunliche Anzahl Kinder. Also, glaube ich.
Kostet ja alles Geld.
Meine ich, der Presse entnommen zu haben.
Wobei wir Kinder, das haben wir jetzt gelernt, Kinder dürfen wir nicht als Kosten sehen, sondern als Investition.
Genau.
Wolltest du doch noch irgendwas bringen mit der GEMA Kindergarten oder so?
Also das können wir jetzt wirklich nicht mehr machen. Ich habe das nochmal nachrecherchiert.
Okay.
Ja, ja. Ich würde sagen, also Helge Schneider, ganz privat, 6 Kinder vom 5.12.2023. hier aus der Yellow Press. Helge Schneider. Ja. So lebt der Komiker heute abseits der Bühne. Und da gibt es ein Foto von ihm im Garten und im Hintergrund noch so ein schöner Strandkorb. Also, ich glaube, das ist... Geht's schon ganz gut. Ich mache mir keine Sorgen, sage ich mal. Aber
ich mache mir auch keine Sorgen, aber ich will trotzdem, dass der Multimillionär ist eigentlich. Ich möchte nicht, ich möchte so eine Schlagzeile eigentlich nicht lesen über so jemanden wie Helge Schneider.
Ich, ja,
möchte,
dass der,
möchte das irgendwie nicht. Auch, ich, auch wenn er wahrscheinlich jetzt wieder gerne auf Tour geht und das ja wahrscheinlich auch gerne macht und so. Und das ja auch ein guter Promo-Aufhänger ist, könnte man ja auch so sehen,
ja,
wenn man so eine Story raushaut. Aber ja, ist auch ein Eingeständnis. Also, und ich finde, es sagt ja auch was, wie man so mit so bedeutenden Künstlern der deutschen Kulturindustrie umgeht, offensichtlich. Ich finde eigentlich, da sollte mehr abfallen für ihn.
Ja.
Er sollte sich jetzt mal schön zur Ruhe setzen da in seinem Strandkorb.
Und, das auf jeden Fall.
Oder in Thailand oder was, keine Ahnung.
Das könnte ja auch ein Grund sein, vielleicht warum für, darf man nicht sagen, aber warum aus den USA, wo das ja alles, wo ja, sag ich mal, die Sozialdemokratie und der Sozialstaat nicht so präsent sind, warum die Leute da so hasseln und so viel üben und deswegen so schöne Sachen aus diesem Land kommen. Könnte ja sein, nicht meine Meinung, nicht meine Utopie einer Gesellschaft, aber das vielleicht sorgt das dann auch dafür, dass der liebe Helge mal wieder auf Tour geht und nochmal was Heiteres macht.
Ja, gehen wir hin, oder?
Sommersonne, Kaktus, ja.
Okay, kurz, das würde ich sagen, ja, kurz Empfehlung noch, VJ Iyer, Compassion auf ICM erschienen mit Linda Mahan O am Bass, Wahnsinnsbassistin, hör dir das mal an, Felix, ist der echt der Knaller.
Okay.
Und Tyshawn Surrey ist so ein Drummer, der ewige Geheimtipp, hat man das Gefühl, schon ewig irgendwie mit dabei, man denkt so, das ist das nächste große Ding. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, ich krieg's noch nicht so richtig mit, aber er ist auch Wahnsinnsschlagzeuger. VJ Iyer, ganz toller Pianist, rhythmisch ausufernd, würde ich sagen. Er hat ja auch so einen Hintergrund in der indischen Musik, glaube ich, die da geltend gemacht werden und so. Das ist super geil und hat ähnlichen Sound, wie man es damals also kennt, auch von Bad Plus, mit diesem, das Klavier zur Gitarre machen und so. Das kann ja er schon auch sehr gut. Deswegen Compassion von VJ Iyer, zieht euch das rein, super sehr Album. Gut.
Auch so ein schönes Cover, ne, mit so ein paar Möwen drauf.
Ja, so typisch ICM eigentlich.
Ja, tolle Cover auch, muss man sagen. Ja. Irgendwie, also, oder was heißt toll, aber irgendwie geschlossen in ihrer Ästhetik.
Okay.
Dann würde ich sagen,
wir verabschieden uns mit einem freundlichen Lächeln und freuen uns auf die nächste Woche.
Genau. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Tschüss.